Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von On Air, dem Amateurfunk-Podcast. Heute zu Gast Kurt, O1 KBC mit einer Applikation basierend auf einer noch jungen Betriebsart. Die Rede ist von Meshcom und diese basiert wiederum auf LoRa. LoRa ist vielen schon bekannt. Lieber Kurt, könntest du uns vielleicht LoRa kurz vorstellen, einen einleitenden Überblick geben und was im Speziellen ist dann Meshcom?
Ja, hallo Michael und natürlich speziell die Zuhörer. LoRa ist eine Betriebsart, die jetzt schon für viele Dinge benutzt wird, um eine mit sehr geringen Leistungen eine Wide Range an Ausbreitung zu bekommen. Das Ganze basiert auf Spread Spectrum. Das heißt, man verwendet ein relativ breites Spektrum und eine relativ geringe Datenübertragung. Und damit werden Störungen und andere Einflüsse gut ausgeblendet.
Das klingt sehr diffizil und kompliziert fast. Wie schaut denn da die Hardware aus? Kann man sich das überhaupt leisten?
Ja, das ist das Spezielle und das Positive für uns Funkamateure dabei. Die Hardware sind Chips, wo alles in einem Chip drinnen ist. Also da ist die komplette RX- und TX-Kombination in einem Chip verpackt. Da gibt es verschiedene Typen, wollen wir heute nicht im Detail drauf eingehen, aber von verschiedenen Leistungsklassen mit verschiedenen Anbindungen. Und meistens wird da mit ESP-Prozessoren dann das Frontend gemacht. Und damit ist jetzt das Gerätchen eigentlich schon fast definiert. Also die zwei Hauptbausteine, ein ESP-Mikrocontroller und ein LoRa-Chip.
Die eigentliche Verbindung Meshcom untereinander, was ist das jetzt im Speziellen? Wir kennen ja LoRa schon von Positionsdatenübertragung, APRS sozusagen, eine neue Variante vom APRS. Was ist dann das Meshcom im Speziellen?
Ja, bis jetzt wurde eben von uns Funkamateuren diese LoRa-Übertragungstechnik genutzt, um Informationen wie APRS, also GPS-Daten, umgewandelt, sodass wir sie in unsere APRS-Wolke einspielen können. Vor kurzem ist OE3 Mike Zulu Charlie und OE3 Romeo Fox Alpha, der Rudi und der Mike, draufgekommen, dass es hier eine Entwicklung gibt, die heißt Mesh-Tastic. Und das Mesh-Tastic hat ja auch schon den Wort Mesh vorneweg. Und da möchte ich zuerst einmal erklären, was ist überhaupt Mesh? Die Mesh-Technik in der Funktechnik ist, dass wir eine Verknüpfung, knotenartige Verknüpfung haben. Das heißt, es sind mehrere Sender und Empfänger in der Luft, die sich gegenseitig hören. Und wenn einer, aber der Einser den Dreier nicht hört, kann er aber den Zweier, wenn ich das jetzt so einfach einmal sagen darf, den mitbenutzen, dass er seine Kurs poliert. Wir haben ja in unserer Technik diesen Begriff Weitergabe von Informationen, Kursbauler. Und wenn das ein Meshcom-Netz ist, können sich jetzt eine Anzahl von Knoten, wie man dann gerne zu einem einzelnen RX-TX-Hardware-Knoten eben sagt, gegenseitig über doch sehr große Strecken dann Informationen austauschen.
Das heißt, das ist ein System, das jetzt einmal in erster Linie ohne Backbone, ohne Serverarchitektur funktioniert?
Absolut. Mesh-Tastic ist also, wenn man sich vorstellt, es gibt hier für diese, ich habe es zuerst, wie ich es gesagt habe, es gibt zwei Chips, den LoRa-Chip und einen ESP oder Mikrocontroller, es gibt auch andere Typen. Da haben sich viele Hersteller jetzt ganz einfach rangemacht und kostengünstigste, also wir beginnen da jetzt heute, wir gerade wieder neue Info bekommen, 18 Euro und mit 25, 30, 40 Euro ist man schon mit Display und GPS-Empfänger und allen diesen Dingen ausgestattet. Und da diese Dinge werden von Mesh-Tastic mit Firmware versorgt, sodass die ja mal ein reines HF-Netz machen. Und jetzt möchte ich gleich übergehen eigentlich zur Idee Meshcom. Mike und ich sind dann irgendwann, wie man so benannt sitzt, das Funkamateure, und haben gesagt, aha, interessant, aber was machen wir jetzt? Da hat sich so eine Wolke gebildet, sagen wir mal, einer Lenkbach, St. Pölten, da in diesem Bereich. Naja, bis zu mir herüber, selbst bei weiten Reichweiten, sind die Signale nicht gekommen. Und da hat Mesh-Tastic schon was vorbereitet in der Firmware. Das ist ein Protokoll, das heißt MQTT. Das ist ein, genormt kann man nicht sagen, aber ganz, ganz übliches Protokoll, auch im Satellitenbetrieb von kommerziellen Betreibern werden Daten über MQTT-Protokoll übertragen. Und das ist eingebaut worden in die Firmware. Und was ist das MQTT-Protokoll? Es kann Informationen unbestimmten Inhalts. Also das kann Text sein, das können eben wieder GPS-Daten, Positionsdaten sein, das können Schaltfunktionsdaten, Schaltzustandsdaten und vieles, vieles mehr sein. Das ist ein Protokoll, was sehr offen ist in der Payload. Also die Payload, das ist der zu transportierende Teil, ist dann frei definierbar. So, und da sind wir jetzt zu einem Server, zu einer Idee eines Servers gekommen. Das ist ja auch bei dem MQTT durchwegs das angedachte Thema. Und dann haben wir gesagt, gut, dann schreiben wir uns selbst einen Server, wie wir das ja bei vielen anderen Systemen, digitale Sprachen und gemacht haben. Und der nimmt jetzt aus einer so einer HF-Wolke, ich darf jetzt das Wort Wolke da ein bisschen auch reinbringen, das muss man sich vorstellen, so ein Mesh-Netzwerk, ne, das ist eigentlich ganz egal, wo da was ist, nimmt dann über ein Gateway, also einer dieser Knoten, tut sich heraus, also wird dann speziell konfiguriert und nimmt Verbindung mit dem Server aus. Und jetzt haben wir in Wien auch eine Wolke gemacht und schnell ist dazugekommen OE6, OE4, OE5, OE7, also viele, viele Bundesländer sind dazugekommen und die Funkamateure haben gesagt, okay, so eine Wolke bauen wir uns auch auf und eines jeweils, ein Gateway in jeder Wolke hat sich mit dem Server verbunden. Und so ist Meshcom entstanden. Also die Meshcom ist die Vernetzung der Meshtastics HF-Wolken.
Das klingt super spannend. Wie finden sich die Endgeräte? Haben die eine Art ID oder einen Namen? Wie funktioniert das Routing?
Ja, ein Routing in dem Sinn, also in einer Meshwolke gibt es natürlich eine gewisse Art von Routing, aber eigentlich ist in der Meshconf HF-Wolke das Ziel, dass jeder sich mit jedem hört. Und dazu hat jeder beim Konfigurieren, es ist einmal die sogenannte MAC-Adresse, ist einmal dem Baustein prinzipiell einmal aufgeprägt, aber dieser MAC-Adresse bei der Konfiguration weist man dann das eigene Rufzeichen in einer Langform und es gibt auch noch eine Kurzform mit den drei Buchstaben. Das war einfach, am Anfang hat sich das herausgearbeitet, dass da, was ich bei O1KBC, O1K, naja, O1K gibt es mehrere, wir haben uns jetzt geeinigt, dass wir da unser Suffix, weil in Österreich, wie man ja weiß, haben wir ja den Vorteil, dass der Suffix eindeutig ist. Und so wird in der Konfiguration mitgegeben, mit welchen, die ID ist einmal die MAC-Adresse, aber für die Darstellung, mit welchen Rufzeichen geht es auf den Weg.
Okay, das heißt, jeder Teilnehmer im Netz kümmert sich selbstständig mit den Umliegenden ums Routing und ich brauche nur adressieren, wem ich schicken möchte.
Du sprichst jetzt schon die direkt, also Point-to-Point, das ist angedacht. Ja. Es gibt natürlich wie in jedem System immer ein From, ein Wir und ein To. Das From haben wir jetzt gerade besprochen, das ist das eigene Rufzeichen, wobei wenn man mehrere Module im Betrieb hat, dann macht man das so ähnlich, wie wir es auch schon vom APRS gewohnt sind. Wir nehmen eine SSID hinten dazu, also ich habe ein O1KBC-7, ein O1KBC-5 und so weiter im Betrieb, wenn ich mehrere, bei mir so quasi eine kleine Mini-Wolke auch schon im Betrieb habe. Das To ist dann die Zieladresse. Im Moment arbeiten wir mit dem To immer mit dem All. Also alle Bits gesetzt, in dem Fall ist da die Information, dass das To an alle geht und das Wir ist dann jeweils das Gateway. Also, oder muss ganz genau sagen, der letzte Punkt, von dem man ausgehört wurde. In unserem Fall, wo wir das über das Meshcom zusammenfügen, dann sind das die Gateways.
Im Speziellen, wie schaut jetzt die Anwendung aus? Kann ich mir das vorstellen? Habe ich da im Endeffekt dann experimentellen Bauteilen zusammengebastelten BlackBerry mit Tastatur, wo ich SMS verschicken kann? Oder arbeite ich damit über einen PC, über eine Schnittstelle?
Ich habe da mehrere Möglichkeiten. Prinzipiell einmal die Platine selber, die also an der Meshcom-Wolke teilnimmt, hat auch zusätzlich eine WLAN-Schnittstelle und eine Bluetooth-Schnittstelle. Und es sind bereits zwei Entwickler, also auch im Netz frei verfügbar, für Android, klar, und für iPhone, wurden da sogenannte Client-Applikationen geschrieben. Das heißt, diese Client-Applikation verbindet sich über Bluetooth mit einem Knoten und bekommt von ihm alle Daten, die so über die Luft daherkommen, zugig, also übertragen zum Darstellen. Und andererseits, wenn ich dann auf dem Handy. Ich habe hier zum Beispiel eine iPhone-Applikation, da gibt es dann eine Möglichkeit, wo ich meinen Text eingebe, sogar bei iPhone natürlich einspreche. Also die Siri ist da auch voll mit im Betrieb. Und das geht dann auf die Reise. Geht also zu meinem Knoten über Bluetooth, von dort dann über die HF, wir verwenden ja das 70 cm Band zur Übertragung der HF-Wolken, und von dort so lang weiter, bis es ein Gateway findet und das Gateway sagt, gut, die schnappe ich mir und übertrage es zum Server. Von dort geht es dann in die anderen Wolken.
Welche Datenraten kann man da erwarten?
Ja, die Datenraten sind je nachdem, wie man den LoRa-Chip einstellt. Das beginnt bei 250 Bits pro Sekunde und geht bis 50 Kilobits pro Sekunde. Wir haben jetzt ungefähr so Datenraten im zweistelligen Bereich, so 10 Kilobits, und das Ganze hängt eben ab von der Bandbreite, 125 Kilohertz bis 250, und wir sind im 70 cm Band, natürlich die höheren Bänder, auch 68 und so weiter, können noch höhere Bandbreiten, aber in unseren Bereichen sind es ungefähr zweistellige Kilobit pro Sekunde. Also, kleine Textmeldungen, wir haben auch Textmeldungen, die sind begrenzt durch 256 Zeichen pro Übertragung. Das heißt, da kann es bei der kleinsten von LoRa definierten Übertragungsrate schon einmal zu 1-2 Sekunden Übertragung kommen, 3 Sekunden vielleicht sogar. Und dann haben wir bei Medium Fast, das sind schon die schnelleren, bandbreitenintensiveren Übertragungsarten, da ist das Ganze dann in ein Bruchteil einer Sekunde übertragen. Also so ungefähr in dem Bereich, also ungefähr, ich spreche da jetzt immer von so 100, 200 Zeichen.
Variiert die Übertragungsrate auch mit der Entfernung? Also wenn ich zwei Stationen in Sichtkontakt habe, sind die dann schneller als an der Reichweitengrenze?
Ja, im Prinzip ist jetzt einmal das Ganze, man muss das vergleichen heutzutage mit dem modernen FT8, und Whisper wird vielen ein Begriff sein. Also man muss das mit solchen Übertragungsraten vergleichen. Das heißt, das braucht sehr wenig Signal-Rauschabstand, damit Daten übertragen werden. Aber wir haben wenn ein Mesh-Netzwerk ist, fahren die alle dasselbe Protokoll. Also da kann nicht einer schnell und einer langsam, oder wenn er näher ist schnell und wenn er weiter ist langsam, sondern das geht dann jeweils in einer Wolke mit einem Protokoll. Das ist gerade das, wo wir diskutieren, was wir letzten Endes verwenden werden. Long Slow, das ist das langsamste, oder Medium Fast, was momentan das schnellste ist.
Klar, da das Ganze ja nur vorwärts passiert, können sich die auch nichts aushandeln. Also sprich, du bist zu schnell, ich höre dich nicht, mach langsamer. Das gibt's in dem Fall nicht.
Das gibt's eben nicht, ja. Es ist keine Peer-to-Peer, ein Peering, Peer-to-Peer mit Geschwindigkeiten. Das Einzige, was schon passiert in dem ganzen Netzwerk, sind schon Retourkanäle, dass die Meldung angekommen ist. Also sowas wird schon gemacht. Was natürlich in einem Mesh-Netzwerk immer passiert ist, er kennt seine Nachbarn, er kann ja mehrere haben, weil die könnten ja, manche hören sie 2, 3, 4, 5 gleichzeitig, und einen eben, der weiter weg ist, hört nur der Letzte. Und das machen sie sich schon aus, er sucht sich also den besten Weg. Jeder Mesh-Knoten nimmt den Partner, wo er seine Meldung als erstes wegsetzt, die er vom Signal her am besten empfängt.
Und wenn man jetzt drei Punkte in einer Linie hat, der erste hört den dritten nicht und umgekehrt, dann würde der zweite jetzt in der Mitte so eine Art Store and Forward machen, damit wenn der erste mit dem dritten kommunizieren will, der zweite, dem geht das eigentlich nichts an von der Adressierung her, aber der weiß oder der merkt, die hören sich nicht, kann das sein, und dann speichert er die Nachricht und reicht sie weiter.
Ja, er reicht sie weiter, genau, Store and Forward ist der richtige Ausdruck dafür. Also er muss sie kurz zwischenspeichern, hat da so einen Stack, wo er dann die Meldungen, er kriegt ja von allen Seiten was rein, und das wird da ständig genommen und gegeben, und er reicht sie dann weiter. Aber es ist das Ziel, egal ob die Adresse schon am Endpunkt angekommen ist, es wird immer noch zum Partner weitergegeben, wenn sie dort noch nicht abgegeben wurde. Und eines limitiert es noch, und das kennen wir vom APRS auch schon, wir haben Anzahl der maximalen Hops. Standardmäßig wurde Mesh-Tastic mal konzipiert für 3 Hops. Da haben wir gesehen, naja, bei unseren Netzen ist es bald einmal zu wenig. Ich habe eben, wie gesagt, einen Knoten, der mit der Hochantenne arbeitet, so dass er ein bisschen das Umfeld mithört. Und dann habe ich natürlich hier einen Wohnzimmerknoten. Ja. Also das heißt, ich verbrauche da schon einen Hop hier mal in den Wohnzimmerknoten, und daher haben wir uns entschlossen, wir arbeiten jetzt mit 5 Hops. Die werden jedes Mal, wenn einer ein Paket bekommt und es weitergibt, zählt er den Hop-Counter runter, und wenn er bei 0 ist, dann hört es auf jeden Fall die Pakete weiterzugeben im Netz.
Die Anwendung ist ja eigentlich auch im Hinblick auf Not- und Katastrophenfunk, also Handynetz fällt aus, ich habe einen Berg, den sehe ich, also der ist vielleicht 2 Kilometer entfernt. Wie ist denn die Übertragungs-, die zu erwartende Reichweite und wie sind die Sendeleistungen, wenn man jetzt da nicht was extra erhöht und eine Endstufe dran macht, sondern wenn man mit diesen Chips alleine arbeitet und mit einer kleinen Rundstrahlantenne, wie weit kommt man da im Freifeld?
Ich darf deine Frage jetzt ein bisschen aufdröseln. Damit zuerst einmal gehen wir mal die Reichweite an. Wir haben hier 100 Milliwatt sind die Standardmodule, die man jetzt so bekommt. Also mit dem LoRa 433 Chip auf 434 kommt darauf an, die je nach Bandbreite, es werden da verschiedene Kanäle genommen, sind es 100 Milliwatt und es sind Reichweiten, also die wir haben das da im Dulner Feld, da wird der Yauerlink, das ist ein Gateway, das sehr, sehr viele Anbindungen hat, weil er bis zu 50, 60 Kilometer im Long Slow hat. Bei je schneller die Geschwindigkeit, desto kleiner werden die Reichweiten, aber wir sind meistens noch immer bei auch 10 Kilometer, auch bei den schnellsten Geschwindigkeiten. Ich meine, wir reden natürlich davon, nicht aus der Hosentasche mit Gummiwürsteln, schon mit immer ein bisschen einer Antenne.
Das heißt, man kann da auch problemlos jetzt ein Kabel mit einer N-Buchse montieren oder mit einem N-Stecker und der Richtantenne drauf tun.
Genau, es ist hier natürlich ein SMA-Stecker drauf und den mit der also Richtantenne, wir verwenden jetzt hauptsächlich Rundstrahler für diesen, aber wenn einer sagt, er hat es besonders weit weg, ja, der kann natürlich eine 3, 5, 9 Element, 70 Zentimeter Antenne, HB9CV ist ja schon irgendwas. Wir haben jetzt einige schon, die mit der HB9CV den nächsten Knoten ein bisschen anstrahlen, dass sie ein paar dB gewinnen. Die Übertragungssicherheit ist es schon gegeben, das heißt, wenn das Paket abgesendet ist und nie angekommen ist, wird es schon es wird rückgemeldet, ob das Paket überhaupt übernommen wurde. Ja, aber es gibt nicht so ein ARQ, also so quasi Fehler behaftet und so weiter, sondern nur Paket ja oder nein. Und jetzt darf ich zum zweiten Teil seiner Frage von zuerst zurückkehren und das ist das Not- und Katastrophenthema. Wir haben das immer im Auge und in den Ohren, dass wir eigentlich heutzutage uns ein bisschen vorbereiten. Jetzt haben wir ja mit unseren Netzen, ich nenne das das Hemnet, das ist eines der tollen Transportnetze, die wir quer über Österreich HF-mäßig haben, haben wir ja das Problem, wir kommen dann oft nicht die letzte Meile, wie es so schön immer heißt, im Datenübertragen. Ja. Und jetzt kann man so quasi bei Meldungen die letzte Meile mit solchen Modulen übernehmen. Und es geht sogar so weit, dass wir jetzt bereits andenken, da wir ja in einem ISM-Bereich sind, dass wir auch im Not- und Katastrophenfall durchwegs einem Privaten sowas anbieten. Weil vor einiger Zeit hat ein Tiroler Notfunkreferent einmal die Frage gestellt, wie kann denn seine Familie, die ein Teil der Familie hier in Wien hat, im Notfall, und wir reden ja da von Farewell-Traffic, das heißt eher das, ja, uns geht's gut, geht's euch auch gut. Also gar nicht die Meldungen, die im Not- und Katastrophenfall irgendwelche Situationsmeldungen oder Behördenmeldungen treiben, sondern ganz einfach von Familie zu Familie oder in der Familie. Und das könnte sehr schön der letzte Transport sein, also so eine kurze Meldung. Und wir sind ja dabei, dass man das dann direkt adressieren kann, also der Endpunkt-zu-Endpunkt-Verkehr ist angedacht und wird dann, naja, bei einer der nächsten Firmware-Releases folgen.
Ja, wenn ich so zurückdenke, ich glaube, das System gibt es eh noch für Leute, die mit dem Motorrad durch die Wüste fahren. Das ist ein zigarettenschachtelgroßes Satellitenkommunikationsgerät mit einer Bluetooth-Schnittstelle, hat eingebaute oder vordefinierte Meldungen, es geht mir gut oder Distress oder ich brauche sofort Hilfe oder wie auch immer. Das entspricht dem ja quasi nur terrestrisch. Ist das von der Frequenz her, weil du sagst ISM-Band, es ist aber schon eine Lizenz nötig, um das zu betreiben, oder?
Naja, wir sind so dazwischen. Wir haben natürlich hier, wenn wir rein auf ISM-Frequenzen machen, ist keine Lizenz notwendig. Jetzt in dem Projekt, wo wir auch teilweise mit Endstufen arbeiten, weil die ISM-Bereich ist ja hauptsächlich limitiert durch die Art, dass es ein Fertiggerät sein muss. und dass es nur eine gewisse maximale Leistung haben soll. Also das müsste man dann berücksichtigen. Also ein privater End-User kann dann halt nicht mit einer kleinen Endstufe und diesen Dingen arbeiten, die wir in der Möglichkeit haben.
Gibt es in der großen Internet-Bastelküche eigentlich schon so Bausätze mit kleinen Display und kleiner Tastatur? Das würde mich jetzt interessieren, weil ich immer so detailverliebt bin und sicher Handy ist super, braucht aber auch viel Strom. Ich stelle mir ein Gerät vor, das auf der Rückseite aus einer Zigarettenschachtel großen Solarzelle besteht. Das lasse ich auf der Fensterbank liegen. Auf der anderen Seite habe ich ein Display und eine Tastatur und kann, wenn ich es brauche, ist es geladen und ich kann es verwenden. Gibt es sowas schon?
Geben tut es im Prinzip, ich habe zwar einen Prototypen gesehen, aber der war noch sehr groß. Also ich würde sagen, da wäre, ja, herzlich willkommen, ja.
Das wäre ein Startup.
Das wäre ein Startup, ja. Natürlich gibt's die Module alle. Also es müsste sich wirklich jemand einmal hinsetzen und sagen, okay, Mini-Tastatur, ob das jetzt eine Touchscreen-Tastatur ist oder es gibt so schon kleine auch Knöpfeltastaturen, das wäre dann, ja, das müsste man in einer Entwicklung, aber in dem Bereich, wir beschäftigen uns einmal damit, dass einmal so stabil wie möglich in den Wolken die Meldungen ausgetauscht werden.
Super Projekt, ich habe da auch schon Feuer gefangen, obwohl ich es persönlich eigentlich noch nicht so im Detail kannte. Zwei Fragen, gibt es sowas schon in anderer Art und was mich auch interessieren würde, ist, wenn man jetzt da hineinschnuppern möchte, wo wendet man sich hin, um die ersten Gehversuche machen zu können?
Dieses Projekt gleich von Anfang an im Wiki, also wiki.övsv.at/wiki/meshcom, hat man hier die Möglichkeit, einmal einiges zu lesen, welche Hardware gibt's, kleine Hardware-Vorschau. Ja? Es ist nicht jetzt so, dass da jedes, da gibt's Unmengen, aber wenn man einmal weiß, nach was man suchen soll, wird man bei großen Lieferanten Europa oder auch Übersee Dinge finden und man bekommt dort schon eine sehr schnelle Anleitung, wie man einmal rasch mit der Standard, mit der letzten Firmware das ausstattet und wie man da aufs Pferd kommt. Und das Zweite ist, wir haben einiges ja an bereits bestehenden Kommunikationsnetzen. Das ist zum Beispiel der Hem Messenger. Den gibt es schon jetzt seit vor 3 Jahren wurde der auf der Hem Radio vorgestellt. Das ist ein Produkt, wo Jens VQS, der Alexander, einmal ein Protokoll geschrieben haben. Das nennt sich Hem Go, weil es für Amateure ist und weil es mit Go, der Programmiersprache Go, einmal geschrieben wurde. Und darauf existiert einmal der Hem Messenger von mir geschrieben, plus ich habe auch einen Android-Client geschrieben und OE5 RNL ist jetzt gerade, ist fast schon fertig, auch mit einer Multiplattform-Version, das heißt Linux, Mac, kann doch Windows auch dann, auch sein Messenger. So, das ist einmal die Sache, die wir immer schon gehabt haben. Da kann man sich anmelden, da sieht man, wer ist online und man kann hier Texte austauschen, kleine Datentransfer machen und so weiter. Und diesen Hem-Messenger haben wir bereits jetzt auch mit der Meshcom-Wolke verbunden. Also jede Meldung, die auf dem Hem-Messenger läuft, geht auch automatisch auf den Meshcom-Server und von dort automatisch in die angeschlossenen Wolken über HF und kann dort auf den Clients abgerufen werden. So, und weil wir gesagt haben, naja, die Frage ist dann gelaufen, naja, Hemnet hat nicht jeder und es soll ja auch so ein Last-Mile-Produkt werden, haben wir jetzt letzte Woche rasch noch dazu gemacht, einen auf Telegram basierenden Bot, Message-Bot, also nichts anderes als wie innerhalb des Telegram kann man das auch verknüpfen mit anderer Software. Und das haben wir getan und die ist auch mit dem Meshcom verbunden. Und man kann sie eben bei dem Bot, das ist dann der Meshcom Activity heißt dann diese Gruppe, dort kann man sich gerne frei anmelden und kann sich dort mit seinem Rufzeichen registrieren, sodass wenn man eine Meldung schreibt, die automatisch in die Meshcom-Wolke raus auf die einzelnen Clients geht, dort entweder am Display angezeigt wird. Eines habe ich jetzt erst schon vielleicht zu wenig gut erwähnt, die Hardware, also wo dieser LoRa-Chip drauf ist, der ESP-Chip, hat eigentlich alle, die ich jetzt kenne, haben auch ein kleines Display. Also die Meldung selber sieht man also sowieso schon. Also eigentlich müsste man nur noch eine Eingabetastatur bauen. Ja. Und dieser Telegram-Bot, Der bringt nämlich umgekehrt auch, also wenn ich eine Meldung aus dem LoRa-Netz, aus dem Mesh-Netz also auf den Weg schicke, dann kriege ich das nicht nur am Hem-Messenger, ich kriege es im Mesh-Kompott. Und natürlich, was haben wir auch dazu gemacht? Wir haben auch eine volle Schnittstelle zum APRS-Message-System. Also ich kann aus dem LoRa-Bereich heraus über, entweder von der App auf iPhone ab oder Android ab, kann ich hier ein bisschen halt mit einem Doppelpunkt einen Hinweis geben. Achtung, jetzt möchte ich aber ins Android hinaus. Da geht nicht jede Meldung hinaus, weil das ist ja doch ein bisschen langsamer Übertragung. Und dann kann ich, wenn du ein APRS-fähiges, textfähiges Gerät hast, kann ich dir aus dem LoRa Meshnetz über Meshcom Server APRS schicken und natürlich auch die Antwort retour empfangen. Und die wird mir übertragen. Und das haben wir dann gleich wieder so gestaltet, nicht jetzt nur auf die LoRa, sondern die kommt auch in den Hem-Messenger und auch in dem Telegram-Bot. Also ein wirklich verteiltes Messaging-Netzwerk.
Faszinierend. Gibt es da jetzt quasi einen Chatroom, der gleichzeitig am Messenger aufläuft, die Gruppe, die dann auch allgemein zu empfangen ist? Oder gibt es da mehrere Chatrooms, wo ich mich einloggen oder wo ich was hinsenden kann?
Solange diese Firmware, wie ich es erwähnt habe, keinen wie immer gearteten Point-to-Point-Verkehr, also derzeit haben wir immer das From und das Via, das To ist okay, nicht ausgebaut.
Nur die Gruppe.
Ja, also und da könnte dann natürlich nicht nur ein Einzelcall, also kann ich sagen, ich möchte nicht nur den O1 Charlie Mike Whiskey erreichen, sondern ich möchte die Gruppe Ostregion erreichen oder ich möchte die Gruppe Tirol erreichen oder vielleicht noch den ADL 721.
Gut, für den Anfang ist super, dass alle alles lesen, denn so viele Teilnehmer wird es am Start noch nicht geben und das macht das Ganze ein bisschen spannender, wenn man da ständig Nachrichten bekommt.
Es sind circa 50 Teilnehmer, ja, das ist noch eine überschaubare Größe.
So, wenn ihr das Projekt jetzt starten möchte, möchte natürlich gleich mal die Hardware kaufen. Finden wir das auch im Wiki?
Ich habe im Wiki eine Information zu den Herstellern oder Hauptproduzenten. Wir haben ja also Open Software, können mitmachen, aber die meshtastic.org, also diesen Link findet ihr im ÖVSV-Wiki und dort gibt es dann innerhalb auch detaillierte, genau wo man kaufen kann. Es gibt ja bekannte Händler im asiatischen Raum oder auch im europäischen Raum und da kann man sich die Module kaufen, wobei man jederzeit natürlich an o1kbc@övsv.at schreiben kann und ich helfe auch in diesem Projekt gerne weiter.
Sehr gut, Dankeschön. Den Link und E-Mail-Adresse schreiben wir in die Beschreibung rein und gut, herzlichen Dank für deine Zeit, super Projekt.
Danke Michael und schönen Tag noch und wir haben wieder was auf die Schiene gebracht. Servus, bitte.